Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Wie das Kinderfaltspiel Himmel oder Hölle, so schaut diese Halle von oben aus. Die sogenannte Hyperschale in Magdeburg, ein Baudenkmal aus dem Jahr 1969. Morgen wird es wieder eröffnet nach aufwendiger Sanierung. Schale heißt der Bau übrigens wegen der schalenartigen Dachkonstruktion. Und Hyper, das steht für die geometrische Form des Dachs. Es handelt sich nämlich um hyperbolische Paraboloidschalen. So ein spektakuläres gekrümmtes Dach über eine so große Fläche, das konnte damals in der DDR nur einer, Ulrich Müther, ein Bauingenieur, der 2007 im Alter von 73 Jahren gestorben ist. Er war auch im Westen und im Ausland gefragt, hat 1983 zum Beispiel in Wolfsburg das Planetarium gebaut. Und weil kein volkseigener Betrieb seine Pläne hätte umsetzen können, deshalb hatte er in der DDR auch sein eigenes Bauunternehmen. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau war jetzt in Magdeburg und hat sich die sanierte Hyperschale angeschaut. Und ich habe ihn gefragt, ob denn das Müthergebäude in seiner Originalität bewahrt werden konnte. Also ist das jetzt noch ein Mütherbau oder überwiegen die Sanierer?
Das, was in diesem Falle wirklich sehr besonders ist, dass die Hamburger Architekten von Gerkan, Mark und Partner, also GMP eben, dass es denen gelungen ist, den Charakter des Baus von Müther ganz vorzüglich wieder herauszuarbeiten. Also man muss dazu im Hintergrund haben, der war fürchterlich verfallen, weil er schon zu DDR-Zeiten nicht mehr besonders gut gepflegt worden war und dann seit 1990 einfach schlichtweg keine Aufgabe hatte. Also man wusste in Magdeburg nicht so richtig, was soll man eigentlich mit dieser tollen Architektur. Und das haben in GMP eben wirklich gelöst. Und zwar architektonisch zum Beispiel dadurch, dass sie zwischen diesen vier Hyparschalen, die dort quasi im Quadrat nebeneinander stehen, dass sie dort die Zwickel in der Dachebene aufgemacht haben. Das heißt, da fällt jetzt Licht ein und das fällt halt rein in die große Halle. Dadurch wird klar, was für eine unerhört elegante Konstruktion das ist. Oder die Fassaden wurden vollständig transluzent gemacht. Die waren bis jetzt mit so halb undurchsichtigen Gläsern gefüllt. Das sah ein bisschen komisch aus, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Und jetzt ist es halt unerhört elegant, dass man im Grunde genommen durch das Gebäude durchsehen kann. Und solche Kniffe sind es, die klar den Mütherbau verändert haben, aber die ihn auch ertüchtigt haben dazu, dass man ihn neu benutzen kann und auch neu sehen kann.
Sie haben schon angesprochen, das Gebäude war total verfallen. Fast wäre es ja 2015 sogar abgerissen worden. Hätten Sie denn je geglaubt, dass man diesen Bau noch mal retten kann?
Also ich muss sagen, das ist schon eine ganz phänomenale Leistung, die dort jetzt zu bewundern ist. Das Gebäude war im Grunde genommen oben von den Dachflächen bis runter ins Fundament vollkommen verrottet. Und erst 2012 gab es einen Verein, der hat sich dem Ganzen gewidmet. 2018 dann hat die Stadt das Projekt übernommen. Immerhin, es gab jetzt inzwischen 5 Millionen Euro vom Bund. Es gab von der Stadt doch fast 10 Millionen. Auch das Land hat sich engagiert. Also man war sich schon klar, das ist was Wichtiges. Aber man wusste eigentlich nicht genau, wie man arbeiten muss. Und da kam dann eben zugute, dass das Büro GMP ganz vorzügliche Vorarbeit geleistet hat, eben auch in einer, ja, wenn man so will, technologieforscherischen Hinsicht, wie der Bauleiter Stefan Schütz uns erklärt hat.
Technisch war das Ganze deshalb sehr aufwendig, weil die Schale für sich genommen nicht tragfähig war. Und da haben wir mit einer Dresdner Baufirma zusammen ein Carbonbetonverfahren entwickelt, was die Schale nicht nur wieder tragfähig macht, sondern viel tragfähiger gemacht hat, als sie ursprünglich war, ohne dass sie 1 Zentimeter dicker geworden ist. Wir haben nämlich Beton abgeschliffen und haben den durch Carbonbeton ergänzt. Es war also insofern auch ein technisches Forschungsprojekt.
Das heißt, die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes, die kommen natürlich jetzt auch ganz vielen anderen Projekten zugute, weil die Sache, dass man einen schlank konstruierten Bau der Nachkriegsarchitektur aus Beton vor sich hat und den gerne erhalten möchte, die ist ja nun wirklich nicht singulär für Magdeburg. Die findet man an ganz vielen Orten. Und da hat jetzt doch die Forschung in Magdeburg auch was ganz Neues an Möglichkeiten gebracht, um künftig mit solchen Bauten umgehen zu können.
Sie haben ja schon angesprochen, es war ein Problem, man wusste nicht, was man mit diesem Gebäude tun sollte. Wie wird sie denn nun tatsächlich genutzt, die Hyperschale?
Sie wird, und ich denke, das ist auch eine sehr vernünftige Idee, sie wird als Ausstellungs- und als Veranstaltungshalle genutzt werden. Dazu sind auch Galerien eingezogen, die den Bau nicht vollkommen verstellen, sondern die seine Luftigkeit und Weite sichtbar lassen. Ja, und da wird man dann ein künftiges Nutzungsprogramm haben, in Ergänzung zu der ja ebenfalls ganz fantastischen Stadthalle aus den 1920er Jahren von Johannes Göderitz, die direkt daneben steht. Also da sind wirklich zwei Ebenen der Moderne, die direkt nebeneinander stehen. Ein ganz schwerer, expressionistischer Ziegelsteinbau und jetzt eben diese leichte, elegante Betonhalle.
Und damit bekommt Magdeburg ja auch jetzt eine ganz neue Attraktion, oder?
Auf jeden Fall. Und das Spannende ist eben dabei, dass einerseits ein Gebäude geschaffen wurde, was auch gut zu vermarkten ist, was international einfach wirksam ist, weil es so elegant ist. Und das andere ist, dass damit auch ein bisschen deutlicher wird, weil es eben ein westdeutsches Büro war, das eine DDR-Architektur gerettet hat, dass diese ganze Frage Ost-West einfach heute vollkommen neu gesehen werden muss. Die DDR-Architektur ist ja längst rehabilitiert in weiten Bereichen. Man würde heute den Palast der Republik selbstverständlich nicht mehr abreißen. Solche Bauten sind Chancen, die man ergreifen kann. Und das zeigt diese Restaurierung ganz toll. Sie hat ja das wieder deutlich gemacht, was die DDR schon ein bisschen gezeigt hatte, mit ihren lustigen Postkarten, in denen diese Mythenhalle vor dem Magdeburger Dom gezeigt wurde, als Bildkomposition, so als Zeichen, das, was die früher im Mittelalter geschafft haben, das können wir heute in der Moderne in anderer Form eben auch schaffen.
Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau war das über die Hyperschale in Magdeburg, eine Bauikone, die morgen nach aufwendiger Sanierung wiedereröffnet wird. Wir kommen jetzt zu Bauten, die noch viel, viel älter sind. Unter Uhldingen, das ist eine kleine Gemeinde am nördlichen Ufer des Bodensees südlich von Salem. Und während Salem berühmt ist für das dortige Internat, ist Unter Uhldingen bekannt, weil dort das älteste Pfahlbaumuseum Europas steht. Es stammt aus dem Jahr 1922 und zählt zum Weltkulturerbe. Am und auf dem Wasser des Bodensees wurden für das Freilichtmuseum damals Ufersiedlungen aus verschiedenen Epochen rekonstruiert. 23 Häuser auf Stelzen, die Einblick geben in 3000 Jahre Menschheitsgeschichte. Dem Ganzen ist ein Forschungsinstitut angegliedert. Außerdem gibt es etwa 1000 Originalfunde. Und um diese Funde und Forschungsergebnisse noch besser präsentieren zu können, hat das Museum jetzt einen Erweiterungsbau bekommen. Tobias Inje berichtet.
Eine fensterlose Fassade aus verwittert anmutenden Holzlatten, leicht schräge Giebel und im Inneren eine massive offenliegende Dachgebälkkonstruktion aus hellem Holz, die in sich leicht gedreht ist. Einen rechten Winkel sucht man hier vergebens. Das neue Gebäude ist ein futuristischer Bau mit 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, der den Besucher gleich zu Beginn des Freilichtmuseums darauf einstimmen will, was ihn erwartet. Und er will eine Verbindung herstellen zu den prähistorischen Pfahlbaufeldern, die sich 500 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von 200 Metern befinden. Museumsleiter Gunter Schöbel.
Das Haus ist in sich selber auch ein Pfahlbau. Es steht auf 81 Pfählen mit 25 Metern Länge und darüber ist ein vollständig aus Holz gebauter Bau errichtet, der einem umgedrehten Einbaum ähnelt. Dieser Bau dient der Aufgabe, das Weltkulturerbe der Pfahlbauten darzustellen und vor allem auch das bestehende Museum, um einige Elemente zu ergänzen.
Im Untergeschoss des Neubaus taucht der Besucher in die Unterwasserwelt ein. Eine Installation mit Glaskörpern simuliert das Spiel von Sonnenstrahlen auf der Wasseroberfläche und vermittelt den Eindruck, als würde man tauchen und nach oben schauen. Und Originalpfähle und Funde, die im Bodensee gemacht wurden, geben Antwort auf die Frage, wie die Menschen in der Stein- und Bronzezeit vor 5000 Jahren gelebt haben. Wie gingen sie zur Jagd, was haben sie gegessen und wie haben sie sich gekleidet? Die Artefakte, unzählige Pfeilspitzen, Angelhaken, Tonkrüge, Getreidekörner, Schmuckstücke oder Textilfragmente sind in großen rautenförmigen Vitrinen inszeniert. Der Museumsarchäologe Fritz Walter.
Wenn man alles nur auf dem Boden der Vitrine präsentieren würde, wäre es ein bisschen fad. Und daher haben wir uns entschieden, einige Exponate in den Raum zu bringen. In diesem Fall sind es 132 Feuerstein-Pfeilspitzen, jede einzeln mit einem hauchdünnen Nylonfaden befestigt, sodass sich hier eine Art Wolke ergibt. Und das macht insofern auch Sinn, weil diese Pfeile flogen ja früher. Ne? Sie sind ja mit dem Bogen durch die Luft ins Ziel befördert worden. Und diese aufsteigende Wolke, das ist sehr gut geworden.
Ein Gefühl für die Unterwasserwelt und wie die Archäologen dort arbeiten, bekommt der Besucher im sogenannten Archeorama, einem Raum mit Taucheranzügen und Sauerstoffflaschen, von dem aus man in einen multimedialen Raum mit einer 3D-Installation gelangt und selbst zum Unterwasserforscher wird, ohne dabei nass zu werden. Über den Kopf braust ein Motorboot, an die Wände sind Fischschwärme und Pfahlbaufelder projiziert und im Off unterhalten sich Taucher über ihre Beobachtungen.
Jetzt sind wir direkt über der ehemaligen Pfahlbausiedlung.
Warum wurde damals überhaupt das im Wasser gebaut?
Hier waren die Menschen direkt am Mannensee, konnten Fische fangen, die waren sicher.
Nach dem Tauchgang der etwas anderen Art öffnet sich eine Tür und führt hinaus aus dem Museumsgebäude zum Rundgang durch die Freilichtanlage. 8 Jahre hat die Planung des neuen Museumskomplexes gedauert, 18 Monate der Bau. Ein Gewaltakt für den Museumsverein. Herausgekommen ist ein Haus, das allen Ansprüchen an moderne, nachhaltige Architektur und zeitgemäße, attraktive Geschichtsvermittlung genügt. Sei es unter Wasser im Erdgeschoss, als auch in Schaukästen über Wasser im Obergeschoss. Dort gibt es nicht nur Einblicke in die Anfänge des Pfahlbaumuseums, sondern auch viele Leihgaben und Schenkungen von Privatsammlerinnen und Sammlern. Schließlich ist das Sammeln die Keimzelle des Museums.
Das Pfahlbaumuseum in Unteruldingen hat einen Erweiterungsbau bekommen. Das war ein Beitrag von Tobias Inje. Alles gut, so lautete der Titel eines Films, mit dem die Regisseurin Eva Drobisch Furore gemacht hat, 2018. Wobei in der Geschichte, die sie da auf ganz subtile Weise erzählt, eigentlich gar nichts gut ist. Es geht nämlich um eine Frau, die eine fast Vergewaltigung erlebt und sich dessen erst langsam bewusst wird. Täter ist der Schwager ihres neuen Chefs. Auf der Berlinale dieses Jahr hatte nun der neue Film von Eva Drobisch Premiere und er ist dort ebenfalls gefeiert worden. Ivo heißt er. Und er kommt heute bei uns in die Kinos. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat den Film schon gesehen. Wer oder was verbirgt sich denn hinter Ivo, Frau Nikodemus?
Na, dieser Film ist zunächst mal ein Roadmovie. Also wir sehen eine Frau, eben die titelgebende Ivo, gespielt von Minna Wündrich. Das ist eine Frau, die ständig auf Achse ist. Also wir sehen sie im Auto telefonieren, im Auto Musik hören, essen. Sie wischt sich die fettigen Finger am Lenkrad ab. Sie hält auch mal zum Pinkeln in der Pampa. Und diese Ivo arbeitet im Großraum Düsseldorf als ambulante Palliativpflegerin. Das heißt, sie besucht und betreut Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben. Und sie begegnet diesen schwerkranken Menschen mit einer Mischung, kann man sagen, aus Ruhe und Pragmatismus. Und diese Szenen, in denen sie eben fragt und zuhört und medizinische Verrichtungen vornimmt, die sind von dokumentarischer Genauigkeit. Und wir erfahren, dass auch Ivos engste Freundin Solveig zu ihren Patientinnen gehört. Und mit deren Mann, Franz, wiederum hat Ivo ein Verhältnis, eine Affäre. Also wir sehen sozusagen auch noch einen Liebesfilm und einen Freundschaftsfilm.
Es geht also um eine Dreiecksbeziehung quasi in einer Extremsituation.
Man kann sagen, diese drei Menschen, die gehen miteinander einen gemeinsamen Weg in dieser Situation. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deshalb kommt man jetzt auch angesichts von Ivos Affäre mit dem Mann ihrer Freundin, da kommt einem nicht das Wort Verrat oder Drama in den Sinn, sondern diese Solveig, die Kranke, die leidet eben an einer fortschreitenden Nervenlähmung. Und Pia Hirziger, die spielt sie auch mit einer souveränen Ruhe. Und diese Frau, die blickt eben ihrem Schicksal gefasst ins Auge. Und man hat eben auch das Gefühl, dass ihre beste Freundin Ivo und dass ihr Mann Franz, dass die sich miteinander festhalten, aneinander Halt finden in der Affäre, in dieser extremen Situation. Und die treffen sich eben zum Sex im Hotel, die sind ausgelassen, die lassen sich fallen. Aber die Dritte im Bunde, eben die Frau, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen kann, die ist immer auch präsent.
Mit welchen Bildern erzählt denn jetzt Eva Drobisch diese Konstellation?
Das ist wirklich toll, weil gemeinsam mit ihrem Kameramann Adrian Campean hat die Eva Drobisch wirklich was entwickelt, was, das kann man vielleicht als eine Filmsprache der zugewandten Nähe bezeichnen. Denn wenn zum Beispiel Ivo mit dem Auto unterwegs ist, in ihrem Autokokon, ja, dann scheint die Kamera wirklich auf dem Beifahrersitz zu sitzen, ganz nah. Und bei den Besuchen der Patientinnen und Patienten, da wahrt die Kamera wieder eine diskrete Distanz. Die lässt aber trotzdem die körperlichen Zustände dieser Patientinnen und Patienten erfahrbar machen. Und einmal geht die Kamera beim Sex von Ivo und Franz ganz nah an die Körper heran, also an Haut, an Haare, an Lippen. Und man kann wirklich sagen, Ivo ist ein Film über Körperlichkeit und Körper, über helfende Körper, über begehrende Körper, über entschwindende Körper. Also ein sehr physischer Film, auch was die Kamera betrifft.
Gespielt wird die Hauptfigur, diese Ivo von Minna Wündrich, in ihrer ersten großen Rolle. Ist sie eine Entdeckung, kann man das so sagen?
Sie ist ja eine, genau, die Minna Wündrich ist ja Theaterschauspielerin, also sie ist Ensemblemitglied des Düsseldorfer Schauspielhauses. Und sie hat erstaunlicherweise, muss man sagen, bisher keine großen Kinorollen gespielt, ein bisschen Fernsehen gemacht. Und sie ist wirklich eine echte Entdeckung, denn sie hat so eine ganz unaufgeregte Präsenz, also fast so eine cowboyhafte Gelassenheit, wenn sie da ihre Prärie, also den Großraum Düsseldorf, im Auto durchquert. Und sie hat auch das, was alle interessanten Filmschauspielerinnen ausmacht, nämlich ein Geheimnis. Und man möchte wirklich sofort den nächsten Film mit ihr sehen und dieses Geheimnis wieder auf der Leinwand sehen.
Es geht ja in diesem Film auch ums Sterben und es geht ja auch um Sterbehilfe letztendlich dann. Werden denn diese Themen hier enttabuisiert?
Das Tolle ist also, dass die Sterbehilfe jetzt gar nicht das große Thema des Films ist, sondern eben so nebenher läuft und irgendwann plötzlich auf den Plan tritt. Und ich würde mal sagen, das ist die große Kunst dieses Films. Wir werden einerseits mit der empörenden Tatsache unserer Vergänglichkeit konfrontiert, und dann auf der anderen Seite eben mit einer Arbeitswelt, für die das Sterben Normalität ist. Und dann zeigt der Film eben wirklich Sex, Liebe, Freundschaft, die uns wirklich die Fragilität und die Kostbarkeit des Daseins erfahrbar machen lassen. Völlig unpathetisch und ohne jeden Kitsch. Das ist was ganz Außergewöhnliches, dieser Film im deutschen Kino.
Also eine große Empfehlung. Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus war das über den Film Ivo, der heute bei uns in die Kinos kommt. Wie politisch kann eigentlich Tanz sein? Die Arbeiten der israelischen Choreografin Yasmin Goder sind jedenfalls oft sehr politisch. Etwa wenn da eine Frau ihren Ehemann findet, der einem Selbstmordattentat zum Opfer gefallen ist. Zu ihren Projekten zählen auch welche mit der arabisch-jüdischen Community, also mit Künstlerinnen und Künstlern, die aus arabischen Ländern stammen, aber jüdischen Glaubens sind. Zu dieser Minderheit gehörte auch die Sängerin Dikla, ein Star nicht nur in Israel. Dikla und Yasmin Goder haben jetzt gestern Abend in Frankfurt ein gemeinsames Stück auf die Bühne gebracht, Shout Aloud. Also schreit es laut heraus, heißt es. Und ob diese Zusammenarbeit überzeugen konnte, das erfahren Sie jetzt von unserem Kritiker Christian Gampert.
Zu Beginn sind die 8 Tänzerinnen einzeln verstreut und finden sich dann zu einem Kreis zusammen, der mit erhobenen Händen seltsame Laute des Leids und der Freude artikuliert, die immer weiter anschwellen. Körper und Stimme, das war in den letzten Jahren ein Thema von Yasmin Goders Arbeit, oft auch in therapeutischer Absicht. Jetzt widmet sie einen ganzen Abend einer einzigen Stimme, der israelischen Popsängerin Dikla. Das ist insofern ein Statement, als die aus Beersheva stammende Dikla eine stark von arabischen Einflüssen inspirierte Musik macht, zu der man in Tel Aviver Clubs die Nächte durchtanzen kann oder eher konnte und die die Ausdrucksform der jungen orientalischen Juden ist, deren Eltern oft aus den Ländern Afrikas und des Nahen Ostens vertrieben wurden, der Misrachim. Und es ist Pop. Dieser energetisch aufgeladene Sound wäre nun eine Steilvorlage für eine Choreografie, die ihre Protagonistinnen durch israelische Probleme der Gegenwart schickt. Yasmin Goder macht etwas ganz anderes. Sie gibt die Klaas Band freie Hand für ein Live-Konzert und schreibt ihre Choreografien um die einzelnen Songs drumherum, die sich textlich leider oft sehr banalen Liebesproblemen widmen. Und obwohl Goder einige der besten israelischen Tänzerinnen zur Verfügung hat, bleibt an diesem Abend vieles unverbindlich und flach. Bonbonfarben kostümierte Feen und Elfen sind auf der Suche nach sich selbst und ihrer weiblichen Stärke, kasteien sich und richten sich aneinander auf, verschränken sich zu schönen Hebefiguren und verknoten sich zu laokoonesken Gruppenbildern und fordern das Publikum zwischendurch zum Mittanzen auf. Feel free to move in your chair. Kurzer Blick zurück. Jasmin Goder hat Anfang der 2000er Jahre mit Sudden Birds ein beeindruckendes Bild für den Nahostkonflikt wie auch für persönliche Gefühle in diesen gestressten Gesellschaften gefunden. In einem grellweiß beleuchteten Käfig bekämpften sich vier schwarz gekleidete Frauen wie böse Hitchcock-Krähen. Das war sehr streng und formbewusst. Dann verlor sich Goder in postmodernen Befindlichkeitsanalysen ihrer sehr mit sich selbst und ihrer Diversität beschäftigten Figuren. Dann entdeckte sie die therapeutische Relevanz des Tanzes und nutzte sie für die Arbeit mit Laien und Schwerkranken. Aber dieser Workshop-Charakter übertrug sich auch auf ihre künstlerische Arbeit, deren Selbsterkundungsmissionen manchmal schwer erträglich waren. Trotzdem hat Goder ihren Fanclub interessanterweise mehr in Europa als in Israel. Denn von hier aus lesen sich nahöstlicher Feminismus und grotesk verbogene Körper natürlich viel aufregender als im Land selbst, wo man choreografisch eher auf Klarheit besteht. Das ist auch die größte Schwäche dieser Frankfurter Uraufführung. Sie bleibt unverbindlich und kommt fast nie auf den Punkt, bis auf einige Soli und Duette, in denen die Akteure etwas von sich selbst preisgeben. Ein einziges Mal formieren sich die acht Tänzerinnen zu einer breiten Phalanx der Klagenden und verzweifelt Trauernden, was man in diesen Zeiten nur als Rekurs auf den 7. Oktober sehen kann. Ansonsten bebildert die Choreografin die Klaas arabischen Pop, der bisweilen auch ins Kitschige driftet. Böse gesagt, die Musik spielt und das Fernsehballett tanzt. Es tanzt virtuos und bisweilen tanzt es sich auch in Ekstase, zugegeben. Aber oft genug ist das alles nur psychodramatische Morgengymnastik ohne Ziel und ohne Geschichte. Shout aloud heißt der Abend. Bei Jasmin Goder ist es eher ein stummer Schrei in der Pop-Disco, die immerhin dem nahöstlichen Judentum und den arabischen Israelis musikalisch eine Stimme gibt.
Unser Theaterkritiker Christian Gampert war das über Shout aloud, das Stück, gestern Abend im Frankfurter Musonturm. Während Frankreichs Fußballstar Kylian Mbappé vor den Rechten bei den anstehenden Parlamentswahlen gewarnt hat, will Nazi-Jäger Serge Klaasfeld diesmal für die Partei von Marine Le Pen stimmen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Dem französischen Fernsehsender LCI sagte Klaasfeld dazu, er werde dem Rassemblement National ohne Zögern seine Stimme geben. Der RN habe sich so wörtlich gemausert und unterstütze die Juden und den Staat Israel. Die linkspopulistische Partei La France Insoumise könne man nicht mehr wählen. Sie habe sich zu einer dezidiert antijüdischen Partei entwickelt, sagte Klaasfeld in dem Interview, das am vergangenen Samstag gesendet wurde. Nach den von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron ausgerufenen Neuwahlen findet der erste Wahlgang der Parlamentswahlen am 30. Juni statt. Wenn dann keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erringt, wird es am 7. Juli zu einem zweiten Wahlgang kommen. Erst in dieser zweiten Runde beabsichtigt Klaasfeld dann, den Rassemblement National zu wählen. Klaasfeld Äußerungen sorgen in Frankreich gerade für einen großen Ansturm der Entrüstung. So sagte die 90-jährige Holocaust-Überlebende Ginette Colinka der französischen Tageszeitung Libération, wenn selbst die Jüdinnen und Juden sich jetzt den Rechtspopulisten zuwendeten, höre das nicht mehr auf. Vor einem Jahr deckte Deutschlandfunk Kultur auf, dass auch rechtsextreme Buchprojekte mit Mitteln aus dem Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur unterstützt worden waren. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hatte davon einen Teil der Fördergelder im Auftrag der Bundesregierung vergeben und hat nun einen Verlag aufgefordert, das Geld zurückzuzahlen. Dabei handelt es sich um das Buch Kulturkampf um das Volk, der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen von Martin Wagener. Der Inhalt wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz in Teilen als extremistisch eingestuft. Das Buch bekam damals eine Förderung von 7.500 Euro, die der Börsenverein jetzt zurückhaben will. Max Kubal hat den Fall recherchiert und sagte dazu heute in Deutschlandfunk Kultur.
Die haben jetzt sehr, sehr lange geprüft, 14 Monate lang. Jetzt aber kommt Bewegung in die Sache. Und der Börsenverein hat mir geschrieben, man habe ein unabhängiges Gutachten bei einem Juristen beauftragt, Professor Alexander Thiele. Der ist Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht an der Business and Law School in Berlin. Und Thiele kommt zu dem Ergebnis, dass man von einem Verstoß gegen die Förderrichtlinien ausgehen könne und daher die Förderung rückgängig gemacht werden könne.
Maximilian Kubal. Und nachdem gestern bekannt wurde, dass das Kunsthaus Zürich das Gemälde Mann mit Sonnenschirm von Claude Monet verkaufen wird, darauf hatte sich das Haus mit den Erben jüdischer Sammler geeinigt, wir berichteten, hat das Museum heute 6 Bilder aus der Sammlung Böhle abgehängt. Auch bei diesen Werken geht es um Bilder aus dem Besitz jüdischer Sammler. Erste Kontakte mit den Nachfahren seien nun geknüpft.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Besuch von Bundeswirtschaftsminister Habeck in Südkorea. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.